Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisselhockey geht immer. Es gibt einen neuen deutschen Meister. Herzlichen Glückwunsch.
Und ja, ich bin in Berlin.
An Bert Schwickerer. Nein, der neue, alte, ewige deutsche Meister. Ja, genau. Nicht der deutsche Eishockey-Bernd, sondern einfach der,
so ist
der, der, der DEM. Der DMBS, der deutsche Eishockey-Meister Bernd Schwickerer. Servus, grüß dich.
Guten Tag, Herr Fetzer.
Und wir wollen natürlich noch mal kurz über die Eisbären auch sprechen, auch wenn es jetzt schon wieder ein paar Tage her ist und ihr jetzt vielleicht in den 10 Minuten Eishockey schon gehört habt, was da alles gut gelaufen ist, vielleicht aus Bremerhavener Sicht nicht ganz so gut. Und dann wollen wir sehr ausführlich auf die Serien in der NHL schauen, auf die Playoff-Serien vorher, aber weil ich die 10 Minuten schon angesprochen habe, vielleicht ist jetzt möglicherweise mit parallel zwei Crowdfundings ein bisschen verwirrend, aber so verwirrend ist es eigentlich gar nicht. 10 Minuten Eishockey an allen Wochentagen www.steady.de/bisselhockey. Dann kriegt ihr für 2,50 oder wenn ihr wollt mehr im Monat an allen Wochentagen mittags die 10 Minuten Eishockey. Und ihr könnt natürlich sagen, oh, jetzt die Saison, die ist eigentlich vorbei jetzt mit der DEL, okay, ein bisschen NHL noch. Aber wir haben eben Weltmeisterschaft, da haben wir dann in den 10 Minuten Eishockey immer einen Top und einen Flop von der Weltmeisterschaft. Wir haben die NHL-Playoffs und dann können wir im Juli, August können wir schön nochmal zurückblicken auf die Spielzeiten der DEL-Clubs. Wir können auf die NHL-Saison nochmal zurückblicken. Wir können dann schon wieder vorausblicken, was tut sich eigentlich so bei den DEL-Clubs. Aber die Themen gehen uns ganz sicher nicht aus, oder Bernd, für die 10 Minuten?
Nee, die gehen uns ganz sicher nicht aus, weil ja immer irgendwas passiert und das ja alles sich mittlerweile überlappt. Allerdings weiß ich nicht, ob wir den August jetzt wirklich jeden Tag durchziehen noch. Das müssen wir nochmal gucken. Aber grundsätzlich machen wir jetzt hier keine dreimonatige Sommerpause.
Nein, ganz sicher nicht. Und das andere ist natürlich jetzt großer Fokus auf die Eishockey-Weltmeisterschaft. Auch da gibt es ein Crowdfunding. Der Podcast wird stattfinden. Ihr könnt ihn aber auch weiter unterstützen und dafür sorgen, dass mehr Podcasts erscheinen, dass noch Teamvorberichte, Vorschauen kommen, dass wir noch mehr aufnehmen, noch mehr auf Stimmenfang gehen, noch mehr Hintergrundgeschichten auch erzählen im Podcast. startnext.com/WM2024. Frei für alle hier über diesen Feed, aber eben, wer supporten will und kann, gerne weiterhin. Danke schon mal dafür auf jeden Fall.
Vielen, vielen Dank.
So, und dann schauen wir auf die DEL erstmal, Bernd. Die Eisbären Berlin sind deutscher Meister und es war dann am Ende hinten raus, boah, ich will nicht sagen, eine uninteressante Serie war es überhaupt nicht, aber Bremerhaven hat halt einfach dann zu wenig Tore natürlich gemacht in der Schlussphase der Serie oder eigentlich ab Spiel 3 und Berlin war einfach abgezockt, ne? Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, so souverän sind die auch nicht ins Finale eingezogen. Klar, zweimal 4-1 gegen Mannheim und gegen Straubing, aber das waren jeweils Serien auf Augenhöhe. Aber irgendwie haben sie über die ganzen Playoffs geschafft, ja, zum richtigen Zeitpunkt, zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt ein Tor zu schießen.
Ja, ich meine, du hast ja wirklich recht. Also, klar, wenn man jetzt alle Spiele gesehen hat, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich fast alle Eisbären-Spiele komplett gesehen habe, dann kann man nicht sagen, dass sie jedes Spiel komplett dominiert haben und es von der ersten Sekunde an klar war, dass sie Meister werden. Aber wenn wir darauf gucken, dass sie für 3 Playoff-Runden genau 15 Spiele gebraucht haben, die haben 3 Spiele verloren, das war's. Und das haben die einfach alles gewonnen. Und rechnen wir vielleicht sogar nochmal das 1-7 gegen Mannheim so ein bisschen raus, weil da waren sie noch wahrscheinlich irgendwie mit einer Woche Pause ein bisschen eingerostet. Mannheim kam emotional aus dieser Nürnberg-Serie raus. Danach haben sie nur noch 2 Spiele verloren. Und was ich am krassesten fand, halt, war halt, wie sie Bremerhavens Offensive kaltgestellt haben. Also natürlich hatte Bremerhaven Chancen, aber auch bei weitem nicht so viele, wie man jetzt denkt. Ich habe es extra gerade nachgeschaut. Bremerhaven hat von der Hauptrunde, also die ganze Hauptrunde bis zu den Halbfinale, haben sie 2,72 Expected Goals pro Spiel gehabt. In der Finalserie nur noch 2,0. Also klar kann man da trotzdem 2 Tore schießen, man kann theoretisch auch mal 3 oder 4 schießen, aber man sieht ja, wie die Eisbären es geschafft haben, die Bremerhavener Offensive wirklich einzudämmen. Und dann gewinnst du halt auch Spiele.
Dazu eine überragende Torwartleistung. Also da müssen wir so ein bisschen, oder ich musste auch Abbitte leisten, ne? Hatte nicht gedacht. Oder
das
ich
alle.
Ja genau, also ich hatte vor der Saison, war ich skeptisch, ob Jake Hildebrand halt ein Torwart ist für einen Topclub. Dann hat er es eigentlich in der Hauptrunde schon gezeigt und dann stellst du immer die Frage, ja, was passiert jetzt in den Playoffs? Und der hält dann einfach sensationell, hat fast 94% Fangquote im Finale, macht einen Shutout im entscheidenden Spiel. Also Top-Leistung von Jake Hildebrand.
Ja, und wenn wir jetzt mal ganz groß drauf gucken, das ist ja jetzt nicht eine Meisterschaft, das sind ja jetzt 3 Meisterschaften in 4 Jahren, das sind 10 in 20 Jahren. Ich glaube, es ist nicht falsch zu behaupten, dass die Eisbären das Team der DEL sind, oder?
Ja, also Allein was die Erfolge anbelangt, natürlich. Und das ist jetzt auch die zweite Dynastie, ne? Also einmal unter Don Jackson, jetzt unter Serge Aubin. Und man sieht halt da auch Kontinuität auf der Trainerposition. Du hast in den 10 Minuten Eishockey gesagt, die Eisbären sind in den Playoffs nie in Panik verfallen. Ich finde, das kann das auch nochmal größer ziehen. Sie sind halt auch nach dieser Saison, wo sie die Playoffs verpasst haben und teilweise in Abstiegsgefahr wirklich waren. Ja, wir haben nie daran gedacht, dass die Eisbären wirklich absteigen könnten. Aber 2022-2023 war einfach eine Kacksaison von den Eisbären Berlin. Aber da ist nicht der Trainer geflogen, sondern haben wir gesagt, okay, wir ziehen unsere Schlüsse draus, starten wieder rein und ja, holen den Titel.
Ja, jetzt darf man natürlich auch nicht vergessen, unter welchen Voraussetzungen diese 22-23 Saison lief. Du hattest keinen klassischen ersten Torwart, keinen erfahrenen ersten Torwart, sagen wir mal so. Wissmann ist kurz vorher noch abgehauen. Das war auch alles nicht so einfach für die, ne? Und dann haben sie ja genau an diesen Stellschrauben quasi gedreht, ne? Sie haben sich einen erfahrenen Torwart geholt mit Hildebrand, sie haben Wissmann zurückgeholt und dann haben sie vor allen Dingen auch echt auf die deutsche Karte gesetzt, genau, ne? Haben Eder geholt, haben einen Tiffels geholt, haben einen Bergmann geholt. Und dazu gab es ja schon noch Nöbels und Föderl und Wiederer und sowas, ne? Und Müller. Also das ist echt ein starker Stamm. Und dann haben sie auch auf den Ausländerpositionen echt nur Top-Leute, ne? Also so ein Boychuk seit Jahren dabei, so ein Widerer seit Jahren dabei, dann jetzt nochmal ein Ronning geholt, dann auch so Leute, die eher so Rollenspieler sind, so ein Villieu, so ein Cormier und sowas. Also das ist schon wirklich eine, von der ersten bis zur letzten Position echt eine starke Mannschaft, ne? Byron ganz vergessen, ne?
Du hast gerade gesagt, Wissmann ist abgehauen. Also nicht falsch verstehen, ne? Der hat natürlich die Chance bekommen, nach Nordamerika zu gehen. Er hat sie nicht verdrückt, sondern hat er die Chance genutzt. Ja? Also nicht,
Also ich gönne ihm das. Und er hätte es ja auch sogar vielleicht bei den Bruins schaffen können. Also ich meine, war natürlich das Problem, dass er gerade bei den Bruins, wenn er bei einem schlechteren Team gewesen wäre, eine größere Chance gehabt, in der NHL zu schaffen. Und was er selber sagt, hat er ja damals schon nach seiner Rückkehr bei der WM ja mal gesagt im Interview, dass er, obwohl das eine schwierige Saison war und er sehr viel sogar auf der Tribüne saß, selbst beim AHL-Team, hat er so viel gelernt da und auch mental vor allen Dingen auch mit diesen Schwierigkeiten umzugehen, ist hier zurückgekommen und ist, finde ich, noch mal besser geworden.
Du hast es schon gesagt, also Wissmann, Müller, also es würde nicht verwundern, wenn Wissmann, Müller, Föderl, Eder, Wiederer und Tiffels noch zur WM fahren, ne? Also zum WM-Kader stoßen und du hast Nöbels auch noch, der halt jetzt verletzt ist, der sich in der Finalserie verletzt hat. Auch das ist ja nochmal so ein Punkt, ja. Erstmal vielleicht neu, also du hast da einfach 6, 7, potenziell 8, 9 deutsche Nationalspieler, das eine. Und das andere ist, Nöbels verletzt sich, Ronning kommt halt rein in die Reihe, auch in Überzahl und vielleicht war das in dem Fall sogar nochmal der Push in Überzahl, den sie da gebraucht haben, ja. Einfach, vielleicht nochmal ein anderer Faktor auch in Überzahl, aber die Eisbären sind da durch und das ist jetzt überhaupt nichts gegen Marcel Nöbels, der ein überragender Eishockeyspieler ist und mitverantwortlich war, zu großen Teilen, dass die Eisbären so weit gekommen sind bis ins Finale. Richtig starke Viertelfinale und vor allem Halbfinalserie. Aber dass sie sogar ohne ihn das nochmal anheben können, ja, wenn der Führungsspieler, der beste Stürmer oder einer der besten Stürmer ausfällt.
Ja, das ist schon krass. Und Nöbels ist ja, obwohl er jetzt die entscheidenden Spiele nicht gemacht hat, trotzdem so ein bisschen das Gesicht des Vereins mittlerweile, muss man sagen. Ne? Also, du hast eben schon gesagt, dass es eine neue Dynastie ist. Und das ist es ja wirklich. Also klar, die alte ist gar nicht so lange her. Aber wenn wir gucken, wer damals so die entscheidenden Leute waren, so Felski, Ustorf, Sepp, Rankel, Busch, Peterson, Walker und sowas. Und jetzt ist halt diese neue Generation da mit Nöbels, Föderl, Wissmann, Müller, Ellis, Boychuk, Wiederer und jetzt die Typen, die jetzt erst noch neu dazugekommen sind. Das wird auch nicht schlechter in den nächsten Jahren. Ne? Also ich bin mir nicht sicher, ob die Eisbären wieder 7 Titel in 9 Jahren holen. So viel waren es doch, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, ne? Aber sagen wir mal so, dass die nächstes Jahr nochmal einen holen, ist jetzt nicht ausgeschlossen, ne?
Ja, und jetzt haben wir über viele Spieler gesprochen, aber über den MVP noch nicht. Und das zeigt, glaube ich, wie breit dieser Kader ist. Ja, ne? Also Leo Föderl natürlich, ich meine, du hast ja vor dem fünften Spiel schon über ihn geschrieben in der FAZ, was der für Statistiken hat und wir in den Playoffs dann nochmal stärker als in der Hauptrunde und im Finale nochmal deutlich stärker, also um die 1,6 Punkte pro Spiel in den Finalspielen und dann macht er halt wieder den Game-Winner, wie schon einmal in seiner Karriere und ja, hatte diesen Rekord mit den 4 Assists in Spiel 3. Also einfach überragende Serie vom Föderl.
Ja, und wenn du den im Interview siehst, ne, wenn er noch angesprochen wird, so, ach ja. Ja, ist halt so. Und jetzt für der Dreite werden der Meister. Ach, gucken wir mal. Also, der ist einfach so entspannt. Also das, und so spielt er. Also ich meine, nicht falsch verstehen, der spielt mit total Einsatz und sowas, ne? Aber auch so ruhig irgendwie. Den interessiert er wieder nichts. So kommt es einem vor, ne?
Und in Spiel 4 waren natürlich die 4 Assists beim 4-1.
Ja, also finde ich richtig.
Die ersten 3 waren ja wirklich eng. Also du hattest halt.
Spiel,
genau, ja. Du hattest 4-2 für Bremerhaven im ersten Spiel, dann 5-3 für Berlin.
Und dann Berlin da 2-0 geführt hat nach 5 Minuten, ne?
Genau. Und dann hast du den doppelten Overtime gehabt, ne? Also da ist die Serie, denke ich, mit dieser doppelten Overtime ist die Serie gekippt in Richtung Berlin.
Genau wie in der Straubing-Serie, wo Ronning das entscheidende Tor ja auch macht, ne? Also ja. das war jedes Mal, war das so Kipppunkte, ne? Diese Overtime-Spiele.
Ja, stimmt. Also ein verdienter Meister, Eisbären Berlin auf jeden Fall, starke Hauptrunde. Bremerhaven war noch stärker in der Hauptrunde, hat sich am letzten Spieltag ja dann endgültig den ersten Platz im direkten Duell gegen Berlin geholt. Ja, was machen wir mit der Saison der Fishtown Penguins? Kannst du einerseits sagen, ja toll, wieder Cinderella-Story, ja, nicht nur ins Viertelfinale, sondern dieses Mal sogar ins Finale gekommen. Überragend, ja, hast ja das Thema, haben nichts zu verlieren, schon ein paar Mal angesprochen. Ich sag auch, vielleicht für viele Spieler die einzige Chance, mal diesen Meistertitel zu holen. Ne? Und dann ist es natürlich eine schmerzhafte Niederlage, die du da kassierst.
Total. Ich finde auch, dass man jetzt nicht sagen kann, das ist jetzt der Start von was ganz Großem. Das ist eher vielleicht sogar der Abschluss von was ganz Großem gewesen, wenn wir den Bogen ein bisschen weiterspannen von 2016 vom Aufstieg. Also, das heißt Aufstieg, den sie eingekauft haben. Die waren ja nicht die DL2-Meister, die haben ja die Lizenz von Hamburg übernommen. Aber es ist natürlich trotzdem eine krasse Entwicklung, die da gemacht wurde. Und es tut auch dieser Stadt gut, muss man sagen. Ne? Also wenn man, ich hatte ja mit Alfred Preyer vor dem größeren Artikel der Dump & Chase mal gesprochen und dann hat er auch gesagt, also das ist echt wichtig für die Leute hier. Das sagt man immer so leicht, ne? Ja, das ist eine Eishockeystadt und die Leute, bla bla bla. Aber in Bremerhaven stimmt das ja wirklich, weil erstens gibt's da halt keinen großen anderen Verein. Es gibt vor allem keinen großen Fußballverein, da Werder, aber sind schon ein paar Kilometer. Und zweitens darf man nicht vergessen, was Bremerhaven da für eine Stadt ist. Ne? Das ist echt eine arme Stadt, ne? Also nicht nur von der Stadt her, sondern auch von der Bevölkerung her. Eine sehr hohe Verschuldungsquote, sehr hohe Arbeitslosenquote und sowas. Ne? Und dieser Verein hat, glaube ich, der Stadt, das klingt immer so ein bisschen pathetisch, aber glaube ich, wirklich ein Stück Selbstvertrauen wieder zurückgegeben. Und wenn man so, in den letzten Tagen gab es ja auch viele Reportagen, in Süddeutsche waren da ganz große, so über die Stadt Bremerhaven und was das Eishockey gerade so mit der macht. Und das war schon interessant, wie da Leute wirklich sagen, hey, wir erleben endlich mal, dass es überregionale Schlagzeilen über unsere Stadt gibt, die sind positiv. Halt nicht immer das Armenhaus im Westen und bla bla bla, sondern einfach mal positiv, unsere tolle Eishockeymannschaft. Und ich glaube, das ist sehr, sehr viel wert. Deswegen glaube ich schon, dass das grundsätzlich sehr nachhaltig ist, um endlich mal zum Punkt zu kommen, ne, was da passiert ist. Aber konkret sportlich auf diese Mannschaft bezogen, weiß ich nicht, ob diese eine richtig lange Zukunft noch hat.
Ja, ich fand die Szene nach dem Spiel echt schön. Ne? Also das siehst du auch selten, dieses Gemeinsame. Ist auch immer so ein bisschen klischeehaft. Ja, wir sind alle Eishockey-Fans, aber nachdem das Finale entschieden ist, dann zusammen zu jubeln, wir sind alle Eishockey-Fans. Großartig auch der Applaus dann von den Bremerhavener Fans für die Eisbären Berlin. Super, ich sag bloß, das geht halt auch nur, wenn du mit so einer Mannschaft eben ins Finale kommst. Ja?
Ja.
Hätte hier München oder Mannheim oder von mir aus Köln nach langer Durchstrecke dieses Finale verloren, ja, dann hätte das anders ausgesehen. Und da sage ich jetzt nicht, dass die Fans der Mannschaften dann unfairer sind oder so, aber für diese Teams wäre mehr aus...
Geschichte, eine andere Rivalität untereinander. Ne? Ja. Und zu Bremerhaven gab es halt keine keine negativen Geschichten zwischen Berlin und Bremerhaven. Da hat man sich einfach gegenseitig applaudiert. Die einen akzeptieren, dass die anderen die beste Mannschaft waren und der Sieger akzeptiert aber auch, dass der Zweite wirklich eine herausragende Saison gespielt hat und dann kann man sich aber gegenseitig applaudieren, aber ich bin da bei dir, ich bin jetzt auch nicht so der Riesenfreund, habe ich ja schon in 10 Minuten gesagt, von diesen extremen so Verbrüderungen und sowas. Ein respektvoller Applaus gegenseitig, wunderbar, aber dann reicht's auch für mich, ehrlich gesagt.
Und dann ist es halt auch, das spiegelt das eigentlich, finde ich, ganz gut wider, dass du natürlich dich auch als Fan freuen kannst über die Saison, weil sie gut war. Sehr gut von Bremerhaven. Aber wenn du im Finale stehst, willst du das Finale gewinnen.
Ganz klar. Und du hast ja gesehen, wie enttäuscht die alle waren. Ne? Ich meine, Alfred Prey hat ja sogar geweint. Das hat man ja bei Magenta gesehen. Dann Jan Oberst im Interview, der hat ja kaum Worte gefunden. Oder Mauermann, das Gleiche. Und wir waren noch Häble, glaube ich. Also alle, und Popisch sowieso, also alle, die da interviewt wurden, die waren ja einfach völlig am Boden. Und das fand ich auch eine richtige Reaktion, weil klar, man kann in ein paar Wochen sagen, hey, im Grunde genommen, wenn man so ganz darauf zurückschaut, das war eine tolle Saison, die wir gespielt haben, aber du bist für mich kein Profisportler, wenn du in dem Moment nicht enttäuscht bist.
Ja. Die Fishtown Penguins verlieren das Finale, die Eisbären Berlin nach 7 Titeln in 9 Jahren in dieser Dynastie unter Don Jackson, jetzt also 3 Titel in 4 Jahren und zurückgekommen nach einer Saison ohne Playoffs gleich mit dem Meistertitel. Herzlichen Glückwunsch nach Berlin. Und dann schauen wir in die NHL, Bernd, würde ich sagen, oder? Und
das tun wir.
Machen das ausführlich mit Blicken in alle Serien. Fangen wir mit denen an, die vorbei sind, würde ich sagen, oder? Da können wir es vielleicht ein bisschen kürzer machen. Also die kürzeste war natürlich die der Rangers gegen die Capitals. Und wir haben auch vorher schon gesagt, 4-0 am Ende in Sweep. Ja, wenn wir einen Sweep tippen müssten, dann wäre es in der Serie.
Ja, also eigentlich waren nur Spiel 2 und 3 so andersweise eng, aber sonst hatte ich irgendwie nie das Gefühl, dass die Capitals da was reißen können. Ich meine, dafür waren sie auch einfach zu schwach besetzt. Ne? Wir haben ja schon mehrfach gesagt, wen sie alles abgegeben haben. Noch Bäckström, Kuznetsov und Mantha allein dieses Jahr. Gut, Bäckström ist verletzt, haben die anderen beiden abgegeben. Im Vorjahr schon, darf man nicht vergessen, Orlov, Gustavsson, Hathaway, Johansson, Ella. Also das hatte ja eigentlich gar nichts mehr mit dem Team zu tun, was irgendwie vor 2 Jahren nach oben mitgespielt hat. Diese Playoff-Qualifikation war eigentlich mehr so ein Unfall, ne? Und die wollten ja eigentlich gar nicht rein und ist ja auch nur zustande gekommen, weil sie Lindgren, Ovechkin, Strom und Karlsson so in den letzten Wochen so aufgedreht hatten, aber jetzt war von denen ja gar nichts mehr zu sehen. Ne? Ich meine, weißt du, wer Topscorer oder Top-Torschütze von den Caps ist aktuell in den Playoffs? Also, es auch bleiben wird?
War das irgendwie... Nee, weiß ich nicht.
Martin Fehavari.
Fehavari, genau. Ja. Ja. Also, aber mit 2 Toren, oder? Tor, also 2 Tore.
Ja, genau, mit 2 Toren. Ja, also, ja, klar. Das war nix und das sollte auch wahrscheinlich nie was werden.
Ja, Ovechkin ohne Punkt und teilweise dann sogar ohne Schuss aufs Tor. Insgesamt, glaube ich, 5-mal aufs Tor geschossen in diesen 4 Spielen. Auch zu wenig. Und da muss man dann schon auch sagen, ja, der mag noch ein Regular-Season-Top-Torjäger sein, weiterhin, oder ein Torjäger in der Regular-Season. Aber in diesem Team dann vor allem, in den Playoffs, ist das Tempo dann auch zu hoch, oder? Dass er eben in die Situation kommt, dann Tore zu machen, oder?
Ja, ich sag mal so, wenn er natürlich, um auf die andere Mannschaft jetzt zu gucken, wenn er so eine Reihe hätte oder so Mitspieler hätte, ne, also guck mal zum Beispiel die erste Reihe von Rangers, ne? Trocheck, Panarin, Lafreniere. Das ist natürlich vom Feinsten, ne? In zweite Reihe Zibanejad, Kreider, Roslovic. Wenn Ovechkin in so einer Reihe spielen würde, hätte er wahrscheinlich häufiger aufs Tor geschossen, aber spielt er halt nicht. Ja.
Würdest du einen rausheben bei den Rangers oder ist es einfach in der Offensive die Tiefe auch, also das, was wir eigentlich letzte Saison auch schon gesagt haben, die haben eigentlich alles, um den Stanley Cup zu gewinnen oder um weit zu kommen in den Playoffs. Oder siehst du eine Schwachstelle? 5-5 hatten wir vor den Playoffs gesagt.
Ja, aber immer noch. 5-5 ist sogar richtig schlecht. Also ich meine, wenn wir mal gucken, die Rangers sind bei 5-5 sogar die schlechtere Mannschaft, aber sie gewinnen halt das Spiel über Special Teams. Sie haben 6 Powerplay-Tore geschossen in 4 Spielen, dazu 2 Unterzeit-Tore auch noch geschossen. Also 8 Special-Teams-Tore und bei 5-5 Expected Goals sind sie bei 45% gegen diese Capitals. Boah, da bin ich echt nicht sicher, ob das dann gegen ein Top-Team wie Florida oder Carolina reichen wird. Wobei, also, nicht falsch verstehen, ich bin jetzt keiner, der immer nur auf 5-5 guckt, weil Special Teams entscheiden ja nur mal Spiele. Aber, boah, ob ich jetzt schon irgendwie so den Mark Messier Leadership Award, Purple Bridgestone übrigens, ob ich den jetzt schon aus dem Keller hole, weiß ich nicht. Ja.
Aber zumindest die erste Runde, sehr, sehr souverän überstanden die New York Rangers. Noch was von dir zu dieser Serie?
Fox wieder stark und Shesterkin ist hier der Alte, ne? Das ist natürlich auch krass für den Rangers, dass der jetzt wieder da ist, weil den fand ich ja in der Hauptrunde nicht mehr so geil. Da war ja teilweise Jonathan Quick teilweise besser. Aber jetzt ist Stärke wieder voll da.
Die Florida Panthers sind auch schon weiter, gewinnen mit 4-1 gegen die Tampa Bay Lightning, wo ja so eine kleine Dynastie zu Ende geht, ja, bei den Lightning. Also das war jetzt auch nicht so deutlich, wie dieses 4-1 vielleicht vermuten lässt. Es waren enge Spiele dabei, es waren Overtime-Spiele dabei. Carter Verhaeghe, ja, also es war ein Overtime-Spiel dabei, das Carter Verhaeghe dann entschieden hat. Übrigens sein 5. Tor schon in Verlängerung in den Playoffs. Joe Sakic ist auf 1 mit 8 und auf 2 kommt dann Rocket Richard mit 6 und dann kommt schon Verhaeghe. Also Florida und die Verlängerungen, das passt auf jeden Fall. Ich glaube, in der Athletic Hockey Show war das Thema, ja. Overtime normalerweise ein Coinflip und ab wann bist du dann so weit zu sagen, okay, wenn eine Mannschaft so viele Verlängerungen in den Playoffs in Serie gewinnt, dann muss sie auch irgendwie ja was haben oder dann ist es Qualität und kein Glück mehr.
Ich weiß gar nicht, ob es wirklich so Coinflip ist. Bei 3 gegen 3 kann man noch eher darüber reden, finde ich, weil da passieren ja durch minimalste Kleinigkeiten, bekommen da Mannschaften 2-1 oder sowas. Aber eine Playoff-Verlängerung ist ja erstmal normales Eishockey mit 5-5. Trotzdem kann man natürlich sagen, jede Mannschaft bekommt mal einen Schuss und da gewinnt auch die Mannschaft, die vielleicht 1-10 Schüsse hatte, aber der eine ging halt rein. Aber grundsätzlich, finde ich, ist das eher noch Eishockey. Und Florida ist halt eine gute Eishockey-Mannschaft, muss man klar so sagen. Und wenn man dann natürlich, wenn da noch die Nerven dazukommen und die haben sie in der Verlängerung, dann gewinnen sie halt Spiele.
Und in dem Fall sind es die 4 Spiele, die reichen, um in die nächste Runde einzuziehen. Ja, auch da haben wir über die Verteidigung gesprochen, die vielleicht sogar die beste ist, die es gibt in der Liga. Bobrovsky.
Montour ist krass, ne?
Ja, also ich finde, da sind ein paar krasse dabei in der Verteidigung. Ja, und was ich so krass finde, ist, dass sie mit Aaron Ekblad Nummer 1 Pick haben und der wird gar nicht als erstes genannt, wenn es um die Verteidiger geht, sondern jetzt immer mehr Montour, natürlich auch Forsling zum Beispiel,
also der ist richtig gut. Ja. Engman Larsson ist doch wieder stark. Über den gesprochen wurde, so in Vancouver, ne?
Ja. Und Bobrovsky sowieso in den Playoffs, also er hatte natürlich diesen einen super spektakulären Save aus der Drehung mit der Fanghand, aber ist halt einfach auch in dem Fall gegen Vasilevskiy der bessere Goalie gewesen, oder? Und dann der Sturm, wo du sagst, die Top 6, also das sucht auch seinesgleichen. Also für mich ist Florida weiterhin der Top-Favorit eigentlich auf dem Cup.
Ja, und wie sie auch treffen, ne? Verhegi hat schon 9 Punkte, Kachuk hat 9 Punkte, Sam Ryan hat macht einfach so weiter. Erinnern wir uns, er hat fast 60 Tore gemacht. Insgesamt ist er jetzt bei 60, also 57 plus 3. Barkov nicht zu vergessen, ne? Also das ist schon extrem tief, was sie anzubieten haben.
Also auch Florida weiter im Osten. Noch was von dir zu der Serie?
Ja, was denn mit Tampa? Ne? Also ich fand irgendwie so, Stamkos war wirklich überragend. Hagel war gut, Hetman hat mir auch gut gefallen. Vasilevskiy war okay, er war nicht schlecht, aber er war auch nicht überragend. Sergachev war natürlich nicht ganz fit, kam ja auch später dazu. Und richtig enttäuscht fand ich Kucherov. Ich meine, hast du gestern Nacht gesehen, wie er dann das Gegentor vor dem 1-5, also wie er das 1-5 quasi verschuldet, muss man sagen. Weil, also klar, Tampa hatte den Torwart raus, er versucht hat, das Spiel aufzubauen. Aber das sah ehrlich gesagt so motiviert aus wie beim All-Star-Game. Ich bin also, das war ja gar nichts. Dann hat der Puck verloren, Puck geht 1-5 rein, ja, ist halt so. Das kann man ich meine, klar, dass du bei 1-4 nicht mehr denkst, wir schaffen das, verstehe ich auch. Aber das sah schon sehr lustlos aus.
Ja, jetzt kann man bei Grubauer, Kucherov jetzt nicht allgemein sagen, dass der in den Playoffs immer lustloser spielt oder nicht so scored wie in der Hauptrunde, sondern das war halt jetzt dieser eine Saison mal in den Playoffs, der hat halt seine Leistung schon gezeigt. Also nicht so, dass der in der Hauptrunde.
Ich fand ihn auch insgesamt nicht katastrophal oder so, aber der Output war halt wenig, ne?
Und Steven Stamkos ist, denke ich, auch ein Thema. Ne? Was passiert mit ihm? Er ist lang auf dem Eis geblieben, nachdem die Lightning ausgeschieden sind. Möglicherweise verlässt er den Club, für den er seine komplette Karriere gespielt hat. Ja, noch kein neues Vertragsangebot bekommen. Bisschen komische Situation, finde ich.
Ja, finde ich auch komisch, gerade als Kapitän. Und erinnern wir uns, beim letzten Mal, als sein Vertrag auslief, war es ja genau andersrum. Da war ja die Frage, verlängert er überhaupt oder geht der nicht irgendwie? Also da gab es ja das Hockey News Cover, erinnerst du dich? Wo so 6 Stamkos drauf waren mit 6 verschiedenen Trikots. Wo dann die große Frage war, was macht er und so. Und dieses Mal würde er von Anfang an sagt, er wird gern bleiben und die Lightning überlegen. Aber vielleicht denkt man sich da auch, wir müssen langsam so einen kleinen Umbruch einleiten. Ne? Weil ich meine, von diesen Stanley Cup Mannschaften sind eh nicht mehr so viele da. Andererseits hast du natürlich andere Leute noch sehr lange unter Vertrag, ne? Also
ja, aber
vielleicht wird das auch so ein schleichender Rückgang bei denen.
Ja, aber es ist jetzt auch nicht so, dass der irgendwie noch, dass sie den durchschleppen müssen, ne? Also das war eine sehr, sehr starke Leistung. Er ist 34 mittlerweile. Ich würde schon sagen, so ein Vertrag ist noch so 3 Jahre
die Frage,
vielleicht.
Was er will. Ja, aber was ist denn, wenn er auf einmal sagt, ich will nochmal einen 7-Jahres-Vertrag?
Nein, das geht natürlich nicht. Ja, aber wenn du so, also kannst du dich dann nicht auf 3 Jahre auch nicht mehr so richtig fett, aber einfach nochmal, dass der bringt die Leistung nochmal, der kann auch was Einsatz, was Spielerisches können, was Einstellung anbelangt, den Jüngeren ja auch noch was beibringen. Ne? Es ist immer so, du machst ja ein Rebuild, klar, aber du musst ja trotzdem auch, irgendwie musst du ja so diese DNA in der Organisation musst du irgendwie fortführen und übertragen auf die jüngeren Spieler.
Andere Sache, was ist denn mit Stamkos nach Utah? Da gibt es sehr, sehr viel Geld im Gehaltstopf. Da ist eine junge Mannschaft, da ist anscheinend ein neuer Besitzer, der sehr viel Geld ausgeben will und der von Anfang an gut sein will. Also das wird doch auch passen, oder?
Würde passen, ja. Würde passen auf jeden Fall. Toronto würde halt, glaube ich, noch ein bisschen besser passen. Aber dann ist halt die Frage, wie viel will er haben und wie viele sind von den Big Four noch da bei den Toronto Maple Leafs, was uns zur nächsten Serie bringt, auf die wir schauen. 3-1 Führung für die Boston Bruins.
Hast du jetzt schon getradet, oder was?
Nein. Also ich bin da auch, also es ist ja auch nicht so, dass er hat ja auch geile Aktionen auch gehabt jetzt in den Playoffs, Marner. Ne? Weil also im Hintergrund, es geht natürlich jetzt schon wieder rund in Toronto, alle stürzen sich vor allem auf die Big Four und dann in erster Linie auch nochmal auf Mitch Marner. Man muss auch sagen, dass...
Ich habe ein Zeitungsabo bei der Toronto Sun jetzt gemacht.
Nylander hat die ersten 3 Spiele verpasst, ne? Also einer der besten Stürmer bei den Toronto Maple Leafs war gar nicht mit dabei. Und jetzt liegen die Maple Leafs 1-3 zurück und müssen also 3 in Serie gewinnen gegen die Boston Bruins. um nicht auszuscheiden. Ein Auswärtssieg für die Maple Leafs 3-2 in Boston, aber ansonsten 5-1 für Boston, zu Hause 4-2 für Boston auswärts und jetzt ein 3-1 für Boston auswärts, also auch zwei Auswärtsspiele gewonnen und es fehlt nur noch ein Sieg.
Also das wird echt heiß für die Leafs. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass die drei in Folge gewinnen. Also alleine, was jetzt schon wieder darum herum los ist mit dieser Lippenleser-Geschichte. Also wenn ihr es nicht mitbekommen habt, das war, wir saßen zusammen auf der Bank nebeneinander, Matthews, Mahner und Nylander. Und dann hat die Kamera dann reingezoomt und vermeintlich hat man gesehen, wie Auston Matthews sich über irgendwas beschwert und William Nylander dann zu ihm sagt, hör auf zu heulen, wir sind hier nicht bei den Junioren. Und so wie man es ja überall hört, passiert das bei jedem Team. Jedes zweite Spiel, dass sie sich untereinander ein bisschen ankacken. Das sind halt Leute, sehr emotional, gerade in solchen Situationen. Aber bei den Leafs wird natürlich groß gefilmt und ist jetzt das Thema. Es stimmt nicht mehr im Team und der eine macht den anderen an und die großen vier sind irgendwie halbwegs zerstritten und so. Und dann macht auch Sheldon Keefe nicht so eine gute Rolle. Dann war natürlich das Spiel auch schlecht gegen Boston, zumindest über 40 Minuten. Matthews trifft das Tor nicht. Samsonov ist nicht der Torwart, den man haben wollte. Also irgendwie scheint bei den Leafs wieder komplett der Baum zu brennen, oder?
Ja, aber also ich finde jetzt, vor dieser Saison waren, glaube ich, die Erwartungen dann nicht ganz so hoch. Ja? Also waren aus meiner Sicht schon mal höher. Aber klar, du hast einen Stürmer, der 69 Tore schießt mit Auston Matthews. Du hast einfach die Big Four in der Offensive, die eben, und das ist halt einfach das Thema immer wieder in der NHL, die halt einfach gutes Geld verdienen und jeder weiß es, wie viel die verdienen und was die halt auch einnehmen vom Capspace. Und dann erwartest du natürlich auch von deinen Top-Spielern, dass sie Top-Leistungen abrufen in den Playoffs. Aber also, wir brauchen uns nicht drüber zu unterhalten, dass es absolut übers Ziel hinausschießt, was da abgeht aktuell. Wieder mal.
Ja, und was man andererseits natürlich nicht vergessen darf, wenn mich nicht alles täuscht, ich weiß nicht, ob ich die Zahl jetzt genau richtig sage, aber ich habe irgendwo gelesen, dass erst letztes oder vorletztes Jahr zum allerersten Mal eine Mannschaft Stanley Cup-Sieger geworden ist, die einen Spieler hat, der zweistellig Millionen verdient. Zum allerersten Mal, was also natürlich bedeutet, dass in der Salary Cap Zeit, ne? Was also bedeutet, dass du halt nicht so einzelne teure Spieler haben darfst. Du brauchst eher einen breiten Kader. Und bei den Leafs verdienen halt diverse Leute mehr als 10 Millionen. Und selbst Tim Stützler hat ja irgendwie bei seiner Vertragsverlängerung, wo er darauf angesprochen wurde, dass er ja relativ wenig Geld mit den 8,3 oder was er da kriegt, nimmt, ne? Selbst da hat er ja irgendwie sowas gesagt. Hat er so einen kleinen Seitenhieb auf die Leafs losgelassen, ohne es dann wirklich konkret zu benennen. Er hat irgendwie gesagt, ja, ich glaube nicht, dass du Meister wirst, wenn du 4 Spieler mit 10 Millionen hast oder sowas. Ne?
Schauen wir auf die Boston Bruins. Erstmal finde ich ganz interessant, Torwartrotation haben wir angesprochen. Ne? Swayman hat das erste gewonnen. Mit Ullmark haben sie das zweite verloren. Und jetzt, ja, Jeremy Swayman dann wohl doch die Nummer 1. Ja? Der jüngere der beiden Goalies. Aber sie hatten diese Rotation, die haben sie jetzt nicht mehr. In Spiel 3 und 4, also Jeremy Swayman, ist da die alleinige Nummer 1.
Ja, ist aber auch die richtige Entscheidung, finde ich. Weil klar, wir haben gesagt, das hat die ganze Hauptrunde über funktioniert. Und grundsätzlich ist ja Ullmark jetzt auch kein schlechter Torwart. Aber wenn du halt merkst, mit der eine ist sowas von heiß, dann musst du ihn vielleicht doch laufen lassen. Ich hätte es trotzdem cool gefunden, wenn sie es weitergemacht hätten. Weil ich finde auch nicht, dass Ullmark schuld war, dass sie das zweite Spiel verloren haben. Aber ja, falsch liegen sie mit Swayman bestimmt nicht. Ne?
Und in der Offensive, also auch das ist ja wieder ein Thema, Brad Marchand ist natürlich nicht nur ein Spieler, ja, aber wenn du halt wieder siehst, wie er provoziert, wie er dann einmal diesen Stockschlag abbekommt von Bertuzzi, wo er einfach zu viel draus gemacht hat, ja, dann Sheldon Keefe, du merkst, der ist in den Köpfen drin, ja, unter der Haut, in den Köpfen, was weiß ich, ja, Sheldon Keefe spricht in der Pressekonferenz der Maple Leafs Trainer drüber, dass er halt Elite ist in dem, was er tut und er ist halt...
An Art, hat er gesagt.
Genau, it's an Art, ja. Er ist halt Elite, sowohl bei diesen Spirenzchen, aber er liefert halt dann einfach auch die Leistung und macht seine Buden und scoret. Das ist halt das Ding, ja. Das ist nicht nur einer, der rumpestet, sondern der einfach auch scoret.
Ja, und was für Tore auch. Wenn du gerade das 1-1 kassiert, da schießt du 10 Sekunden später das 2-1 oder 30 Sekunden, wie auch immer. Ne? Also, das ist einfach krass. Aber andererseits hast du dann so einen Jake DeBrusque, der auf einmal mit 5 Punkten nach 5 Spielen dein Topscorer ist. Nach 4 Spielen dein Topscorer ist. Ich meine, das ist kein schlechter Mann, der hat noch in der Hauptrunde 40 Punkte gemacht. Aber jetzt macht er einfach mal mehr als einen Punkt pro Spiel. Und das sind so Leute, die brauchst du dann. Du brauchst halt nicht nur deine großen Leute, sondern auch die, die auf einmal so kommen. Ne? Und, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, das Allerkrasse sind ja die Special Teams. Also bei 5 gegen 5 sind die Leafs da sogar das bessere Team, muss man sagen. Ne? Aber wenn du halt bei jedem einzelnen Powerplay des Gegners sofort zittern musst, weil du weißt, gleich klingelt's wieder, das ist ja kein Zustand.
Marchand übrigens trotzdem noch Topscorer, ja, mit 8 Punkten in 4 Spielen, also 2 Punkte pro Spiel, dann kommt DeBrusk. Aber
alles klar, so
mit Marchand beide 3 Tore geschossen. Genau, also und Pastrnak ist noch gar nicht so richtig heiß gelaufen mit 2 Toren in 4 Spielen, ne? Aber über die Special Teams haben wir schon mal gesprochen, über das Powerplay, entweder im längeren Podcast oder in den 10 Minuten. Ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall. Ja, also ist das einfach ein klarer Vorteil für die Boston Bruins.
6:1 Tordifferenz, ne? In Special Teams. 6:1.
Ja, und dann hilft dir halt nichts, wenn du im 5 gegen 5 gleichwertig bist oder sogar die bessere Mannschaft.
Ja, zumindest nicht, wenn du bei 5 gegen 5 dann deine Chancen nicht nutzt, ne? Das Schlimmste, was ich muss auch sagen, liegt auch an Swayman, ne? Also der ist jetzt schon nach 3 Einsätzen bei 8,5 über Expected, was er gehalten hat. Das ist schon extrem krass.
Powerplay-Quote der Boston Bruins 46,2%.
Gibt aber noch eine bessere, kommen wir gleich zu.
Ja, genau. Eine gibt's, also über 50% gibt's auch einmal, aber dazu dann mehr im Westen. Noch was zu der Serie über Bruins gegen Maple Leafs?
Wir gehen weiter zu Carolina gegen Islanders. Er hat mich ein bisschen erinnert an die andere New Yorker-Serie, wenn man so will. Es scheint ziemlich klar, wobei man sagen muss, die Islanders waren zumindest im ersten Spiel die bessere Mannschaft, haben im zweiten Spiel sogar 3-0 geführt, zwar unverdient, aber egal, sie haben 3-0 geführt und das vierte Spiel haben sie jetzt gewonnen. Ne? Aber insgesamt, ich finde, die Hurricanes wirken so viel besser, die haben die meiste Zeit den Puck, die haben viel mehr Schüsse, viel mehr Chancen, viel tieferen Kader. Aber wenn wir uns da mal, ich habe gerade mal die Sturmreihen rausgeschrieben, ne? Aho, Zvechnikov, Gänzel, schon ganz nett. Ne? Zweite Reihe, Kotkaniemi, Netschas und Teravainen. Auch nett. Dritte Reihe, Stahl, Jarvis und Martinuk. Und dann hast du in der vierten Reihe noch in der Frelik und Netzhoff rumlaufen. Also, wir haben jetzt die ganze Zeit immer über die Verteidiger von denen geredet und wie stark Freddy Andersen ist, aber wenn du den Sturm dazu auch noch hast, da kann es echt ganz weit gehen.
Ja, genau, also Freddy Andersen, natürlich überragende Statistiken, seit er wieder zurück ist, von einer 4-monatigen Pause wegen Blutgerinnsel, spielt er sensationell und auch einer, der woanders, Toronto, da nicht den Erfolg hatte, ne, und jetzt auf einmal komplett heiß läuft und auf jeden Fall ein Faktor ist, aber ja, Carolina die bessere Mannschaft und es fehlt noch ein Sieg zum Weiterkommen. Trotzdem ist so ein Ding, ja, wir schauen weiter auf die Offensive bei den Hurricanes, wie viele Tore die schießen, ne? Weil du hast jetzt gegen die Islanders, klar, eine Mannschaft, die schon auch weiß, wie man verteidigt, aber es sind jetzt 2 gewesen im letzten Spiel nach Verlängerung verloren, davor waren es 3, gut, in den ersten Spielen 3 und 5, aber ja, ich glaube, so 2, 3 könnten dann nächste Runde, vielleicht übernächste Runde, nicht mehr reichen, um Spiele zu gewinnen. Also wenn es gegen die Rangers geht und gehst dann mit 2 Toren raus, dann muss Andersen schon einen sehr, sehr guten Tag erwischen, um dann eben den Hurricanes zum Sieg zu helfen.
Zumal der Torhüter der Rangers bestimmt auch nicht schlechter ist als der Islanders. Ich muss sagen, Sorokin spielt ja gar nicht, ne? Sondern Varlamov spielt ja, und an dem liegt es jetzt natürlich nicht, dass die Islanders in der Serie 1-3 zurückliegen, aber trotzdem ein bisschen komisch, ne? Du hast Sorokin, wirklich einen der besten Torhüter der Welt, und du lässt ihn nur einmal kurz spielen, der kriegt ein paar Tore und nimmst direkt wieder raus. Also klar, wenn es einen gibt, der sich mit Torhüter-Spiel auskennt, dann ist es Patrick Roy, das ist auch klar. Aber hat mich doch schon überrascht, dass Varlamov da jetzt wirklich so klar die Nummer 1 ist.
Carolina mit guten Chancen dann eben in die nächste Runde einzuziehen und auf die Rangers zu treffen. Also wenn nichts Außergewöhnliches passiert, haben wir dann in der zweiten Runde Florida gegen Boston und New York Rangers gegen die Carolina Hurricanes. Noch was von dir zur Serie Hurricanes gegen Islanders? Dann sind wir in der Western Conference und natürlich müssen wir da anfangen mit der 3-1-Führung der Edmonton Oilers gegen die LA Kings. Das heißt, es fehlt noch ein Sieg zur nächsten Runde. Also der erste Schritt ist dann gleich mal gemacht. Ich habe nach den ersten 2 Spielen mir gedacht, Bernd, okay, gut, ja, 7 Buden gemacht. Ja, gut, 4 Buden gemacht. Okay, verloren das 2. Spiel. Aber sie haben halt auch 4 Gegentore kassiert im 1. Spiel und 5 im 2. Und es waren schon wieder so diese klassischen Dinger, mal ein Scheibenverlust im Aufbau, mal ein Schuss auch von der Bande. Klar, irgendwie vielleicht durch Verkehr durch, aber der rutscht dann durch.
War ein bisschen und du denkst Pech dann, beide, auch dreimal so vom Schlittschuh reingetropft und sowas. Ne?
Ich glaube, deswegen waren auch diese 2 Spiele jetzt mit einem Gegentor, 6:1 und eben dem Shutout, 1:0 bei den beiden Siegen, war natürlich wichtig, weil du die Spiele gewinnst, ja, aber wenn du trotzdem, wenn sich das so einschleift, wenn du immer so deine 3, 4, 5 Gegentore kassierst, kann ja auch sein, dass die Oilers dann trotzdem ihre 6, 7 schießen und das Spiel gewinnen. Aber ich glaube, du musst schon versuchen, in dieser ersten Runde auch zu etablieren in den Köpfen und für alle, die das verfolgen, ja, die Defensive ist wirklich besser. Denn es geht nur so dann, irgendwie, wenn es in die zweite Runde geht, in Conference-Finale, in Stanley-Cup-Finale. Da gewinnst du die Spiele nicht mehr 7-5 normalerweise.
Also zumindest nicht alle, das Einzelne schon, aber du wirst definitiv auch Spiele haben, wo McDavid nicht 5 Vorlagen macht, wo Dreisaitl nicht wieder 2 Tore aus unmöglichen Winkeln schießt und sowas, ne? Und oder wo Hyman nicht wieder was abfälscht. Deshalb brauchst du auf jeden Fall auch solche Spiele und das ist natürlich echt ein Entwicklungsschritt bei den Oilers, dass sie jetzt eben auch 1-0 Spiele gewinnen, ne? Und vor allen Dingen Spiele, wo sie echt nicht die bessere Mannschaft waren. Ich glaube, die hatten 13 Schüsse nur oder sowas, ne? Und LA war schon deutlich dominanter, aber dann hast du auf einmal einen Skinner. Und auch das hat in den Vorjahren halt gefehlt. So ein Torwart, der dir auch mal Spiele klaut. Und jetzt hat er 2 in Folge mit insgesamt nur einem Gegentor. Ich sage nicht, dass er die ganzen Playoffs jetzt kein Tor mehr kassieren wird, aber auf jeden Fall, ich glaube, Edmonton geht da schon mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen rein, dass man weiß, ey, selbst wenn es heute mal vorne nicht klappt, gewinnen wir halt trotzdem, weil es hinten gut aussieht.
Und wenn wir nach vorne schauen, ne, McDavid, Dreisaitl, Hyman, wenig überraschend, ja, die besten Scorer, aber du musst auch sagen, die haben es jetzt aus der Hauptrunde auch mitgenommen. Ja, McDavid mit 9 Assists in 4 Spielen. Im ersten hat er gleich das mit den 5 Assists. Also genau das, was er halt in der Hauptrunde gemacht hat mit 100 Assists. Dreisaitl.
Da muss ich ganz kurz Dom Goes Brown zitieren, der den schönen Satz gesagt hat. McDavid war angepisst, dass 3 Tage nach ihm auch Herr Kutscherow den 100. Assist gemacht hat. Und hat gedacht, dann mache ich jetzt halt 100 Assists in den Playoffs.
Dreisaitl 8 Punkte in den 4 Spielen und Hyman 6 Tore in 4 Spielen, darunter ein Hattrick. Ja. Also absolut faszinierend. Aber dennoch wird es dann halt auch darauf ankommen, wie tief die Oilers im Sturm auch besetzt sind und dass du hast von Holloway schon 2 Tore, zum Beispiel Bouchard hat getroffen schon, Nugent Hopkins hat getroffen, Kane hat sein Tor gemacht, Adam Henrique hat nach ewigen Zeiten wieder ein Playoff-Tor gemacht, also du hast da schon eine entsprechende Tiefe im Scoring auch drin, 10 Spieler mit mindestens einem Tor bis jetzt.
Ja, andererseits muss man natürlich sagen, das findet fast alles im Powerplay statt. Ne? Die Oilers haben aktuell 53% Powerplay-Quote. Ich meine, klar, muss auch sagen, das ist auch eine unfassbare Aufstellung. Ne? Du hast McDavid, du hast Dreisaitl, du hast Hyman, du hast Bouchard. Das ist natürlich sensationell. Alle 4 können jederzeit ein Tor machen oder noch, wenn du denkst, der schießt gerade, gibt's noch einen Pass, dann steht da der Mann frei.
Das ist ja Nugent Hopkins, der 5. Spieler auch. Das ist also der ergänzt
das
einfach.
Ja, genau, ja. Also das ist wirklich der beste Powerplay der Welt, gar keine Frage. Aber kannst du dich so darauf verlassen? Denn bei 5 gegen 5 finde ich LA bisher auf gar keinen Fall schlechter. Also die Oilers machen sehr viele Tore im Powerplay und haben noch kein einziges Unterzahl kassiert. Auch krass. Ne? Eben ist nicht nur das Special Team vorne gut, sondern auch hinten. Und weiß ich nicht, ob das über 4 Runden aufrechtzuerhalten ist.
Ja, erstens, ob die Quote aufrechtzuerhalten ist und zweitens kriegst du halt einfach dann, je länger die Playoffs gehen, überraschenderweise nicht mehr so viele Überzahlsituationen. Auch ein McDavid und ein Dreisaitl kriegen dann nicht mehr so viele Calls. Ja. Kurz noch zu LA. Ich finde die Reihe mit Kopitar, Kempe und Byfield halt schon ziemlich geil. Die hat auch in Spiel 2 echt richtig aufgezockt. Also das ist wirklich, irgendwie finde ich auch eine coole Reihe. Ein Slowene, ein Schwede und ein Kanadier, also die Kombination.
Ja, aber ein Schwede, über den man irgendwie nie redet, wenn man so über die besten Schweden redet. Dann kommen immer andere in den Sinn. Und eigentlich, wenn man wahrscheinlich morgen Olympia anfangen würde, könnte ich mir vorstellen, dass Herr Kempe da erstens mal 3 spielt bei Schweden. Ne?
Ja. Aber, also, dann kommt natürlich auch das Aber. Die Tiefe ist halt einfach nicht so da, wie bei den Edmonton Oilers.
Torwart auch nicht.
Ja. Wobei, ja, beim Torwart müssen wir weiter verfolgen bei den Edmonton Oilers. Ja, wenn wir jetzt schon gesprochen haben über Andersen, der überragend spielt, ja, bei über Swayman, über einen Shesterkin. die alle schon groß aufgespielt haben. Und überraschenderweise, wenn wir gleich bei Torwart bleiben, einer der Bobrovsky natürlich bei den Florida Panthers. Ne?
Oh ja,
aber
ja.
Einer, der mit Bobrovsky für die Vezina Trophy nominiert worden ist, nämlich Connor Hellebuck, der spielt bis jetzt noch nicht so starke Playoffs. Und da sind wir in der nächsten Serie, die 3-1 steht für die Colorado Avalanche gegen die Winnipeg Jets. Und da war eigentlich auch vorher klar, wenn die Spiele so 6-4 hatten wir jetzt noch nicht, aber so 7-6, hätte ich eigentlich eher gedacht, das ist eher was für Colorado, ja. Also das ist halt einfach wild. Ja. Die Sieger in den Spielen haben geschossen 7, 5, 6 und 5 Tore. Ja, und 3-mal davon, also 5, 6, 5, das war gegen die Winnipeg Jets. Und so gewinnen die Serie nicht. Wenn die Colorado Avalanche vor allem in der Offensive so heiß laufen, wenn die scoren, dann haben die Winnipeg Jets da keine Chancen. Ich meine, es steht 3-1, also es ist so gut wie vorbei für die Jets.
Ja, das ist ja vor allen Dingen so überraschend, nicht nur, weil die Jets eine gute Saison gespielt haben und Hellebuck ja der beste Torwart der Liga war und vielleicht sogar MVP wird. Okay, glaube ich jetzt nicht in dieser sehr auf Stürmer fixierten Liga, aber grundsätzlich wäre er ein MVP-Kandidat. Aber darf ja auch nicht vergessen, dass Winnipeg die direkten Duelle total dominiert hatte. Das letzte Spiel gegen Colorado, und das ist gar nicht lange her, das war diesen Monat noch oder Ende März, ich weiß gar nicht genau, hat Winnipeg 7-0 gewonnen gegen Colorado. Das bedeutet natürlich nicht, dass es in den Playoffs genauso weiterlaufen muss, aber das hat einen ja schon denken lassen, okay, Winnipeg weiß, wie man gegen Colorado spielt. Aber jetzt, ich finde die absolut enttäuschend. Also ich finde Hellebuck echt nicht gut. Also es liegt nicht an ihm, weil die vor ihm einfach katastrophal verteidigen und viel zu oft auf der Strafbank sitzen. Aber er ist halt auch nicht mehr dieser Übertorwart der Hauptrunde. Und wenn du dann mal guckst, von wem so gar nichts kommt im Sturm, Toffoli, Villardi, Ehlers, Monahan, das ist ja gar nichts. Und wir sitzen dann Spiele gewinnen.
Ja, also genau die, die Winnipeg eigentlich braucht in der Offensive, ne? Ihre Topspieler, die scoren nicht. Und bei den Colorado Avalanche, also Nichushkin hatte jetzt den Hattrick natürlich, aber auch sonst die Topspieler, die ja das spielen, was man von ihnen erwartet. Ne? Du hast McKinnon.
Ja, oder sogar noch drüber, wenn wir so einen Lehkonen sehen. Also ja. Der war immer schon gut, aber was der da spielt, das ist ja sensationell. Makar und McKinnon ist logisch, dass die gut sind. Wobei die natürlich noch mal eine Stufe hochgeschaltet haben. Aber ich finde so einen Lehkonen und dass der alte Parise wieder trifft, ne? Ist auch schön.
Ist der Parise für dich der Spieler in den Playoffs, dem der Stanley Cup am ehesten noch zu gönnen ist? Oder ist es Pavelski, von denen, die noch vertreten sind und noch keinen gewonnen haben?
Ja, beide. Also ich würde sagen, beide.
Ja, wer jetzt? Also Ebene, ich bin noch...
Ich finde es ziemlich auf einer Ebene, die beiden.
Ja, ich bin noch eher bei Pavelski, weil bei Parisi habe ich es jetzt nicht ganz so auf dem Zettel, aber Pavelski war halt mit den Sharks schon sehr oft nah dran, ja, sogar einmal im Stanley Cup.
Parisi einmal mit New Jersey, oder? Da gegen LA, wann war das? 2014 oder ja, 2012? Ich weiß gar nicht mehr.
Aber dadurch, dass der lange in Minnesota gespielt hat, da ist er nicht so weit gekommen. Insofern war Pavelski schon in Teams, vor allem bei seiner Sharks-Zeit, die eher eben als Favorit galten und dann spät gescheitert sind. Also ich bin da schon noch ein bisschen mehr bei Pavelski, ehrlich gesagt.
Ja, hast schon recht. Ja.
Sollen wir gleich zu der Serie gehen, in der Pavelski steht, oder willst du noch mal sagen zu
Colorado? Nee, sehr gerne, sehr gerne.
Genau, und das ist halt, also ich habe schon Angst gehabt, dass die Serie halt dann in Richtung Vegas läuft. Nicht, weil ich das Vegas nicht gönne, aber zwei Auswärtssiege, 2-0-Führung und Dallas eigentlich ja, ich meine, als die punktbeste Mannschaft der Western Conference reingegangen in die Playoffs und liegst 0-2 zurück, hätte ich ein bisschen schade gefunden. Und die Dallas Stars haben nicht erhört, haben die beiden Auswärtsspiele auch gewonnen. Also steht es da 2-2. Und das ist für mich, also ich meine, ist halt natürlich auch die einzige Serie, die 2-2 steht, ist da nicht schwierig zu sagen. Das ist für mich am schwersten vorauszusagen, wer da weiterkommt. Aber also ich habe keine Ahnung, wer sich da durchsetzt. Wirklich nicht.
Ja, war vorher schon 50-50, ne? Also vielleicht ein bisschen mehr für Dallas, aber halt nicht viel. Und es ist auch qualitativ die beste Serie, finde ich. Und du hast recht, ich hätte mir auch ein bisschen Sorgen um Dallas gemacht. Ich meine, Vegas, dann kam so ein Stone zurück und der wirkte direkt ganz anders. Machst sofort dein Tor und dann wirkte das schon wieder ganz anders als in den letzten Wochen und Monaten der Hauptrunde, ne? Vegas war wieder so richtig im Playoff-Modus. Aber jetzt ist Dallas krass zurückgekommen und vor allen Dingen Oettinger spielt endlich wieder vernünftig. Und wen ich richtig krass finde, Wyatt Johnson.
Ja.
Ich meine, der Typ ist 20 Jahre alt, hat schon in der Hauptrunde 32 Mal getroffen, hat irgendwie 65 Punkte gemacht und jetzt dreht er völlig auf. Also der könnte echt in den nächsten Jahren so einer der großen Stars der Liga werden, gerade mit dieser Reihe mit Hintz und Robertson. Die könnten noch ein paar Jahre zusammenspielen.
Ja, wobei gerade Hintz und Robertson, da ja, kommt noch nicht so viel. Gut, also Robertson hat einen Punkt pro Spiel, ne? 2 Tore, 2 Assists. Aber du erwartest halt von dieser Reihe, dass die irgendwie so ein bisschen auch alles zerschießt. Also dass das halt einfach diejenigen sind, die komplett rausstechen. Ist jetzt noch nicht so. Also wenn du auf...
Ja,
auf
aber trotzdem sind die schon nicht schlecht, ne? Also ja. Es liegt auch an denen, dass die jetzt 2 Auswärtsspiele gewonnen haben, ne?
Ja. Bei Vegas ist halt einfach... Also, Wie hat man vor den Playoffs gegen Vegas irgendwie tippen können, habe ich mir nach den ersten beiden Spielen gedacht. Weil ich meine, das ist halt der Stanley Cup Champion, der auch nicht so viel anders aussieht als in der vergangenen Saison. Dann kriegen die halt einen Stone auch noch mit zurück und du kannst schon davon ausgehen, dass der auch, ja, dass der einfach noch von Anfang an gleich einen Impact hat. Dann hat er gleich den Impact. Also,
Moment, man muss aber auch sagen, dass danach jetzt nicht mehr so viel kam. Ne? Gepunktet seitdem nicht mehr und man sieht schon, dass er jetzt nicht voll im Saft ist. Ne? Und wenn wir da gucken, auch so ein Hertel, den sie auch nachverpflichtet haben und der auch verletzt war, ist auch noch nicht so da. Und dann hast du so einen Carlson und einen Stevenson, von denen gar nichts kommt. Ne? Das finde ich schon Bisschen verrückt. Richtig krass finde ich einen Jack Eichel. Also, wenn du dann immer überlegst, dass die Sabres den abgegeben haben, also es ist Wahnsinn, weil sie diesen OP-Vorschlag quasi nicht annehmen wollten. Ich meine, er war auch riskant, aber wieder seitdem zurückgekommen ist, vergangenes Jahr schon, in den Playoffs überragend, jetzt wieder überragend. Also, boah, schon eine harte Nummer, ehrlich gesagt, so einen Spieler zu verlieren, oder?
Ja, mit der US-Amerikaner, der am schnellsten 30 Scorer-Punkte in den Playoffs gesammelt hat, und da gab es ja schon ein paar vorher, so ein Hall, so ein Moderno, so ein Kane zum Beispiel, die mir jetzt dann im ersten Moment einfallen. Jeremy Roenick, genau, die ja schon gut gescored haben. Und ja, immer noch faszinierend, dass der Mann halt 27 ist, einer der besten Spieler der Welt, aber spielt jetzt in den zweiten Playoffs. Und die ersten hat er gleich komplett bis zu Ende gespielt, eben bis zum Stanley Cup letztes Jahr. Topscorer da geworden. Ja, aber also stimmt, da würde ich sagen, dass bei beiden dann eigentlich, oder? Von den absoluten Starspielern oder von denen man was erwartet, noch mehr kommen könnte, müsste.
Ja, wobei so ein Marchessault so schon stark ist, ne? So ist nicht, ne? Und aber stimmt schon, es sind noch nicht alle so voll da, definitiv. Und Frage ist natürlich jetzt, ob Herr Oettinger jetzt mal so die Serie übernimmt, ne? Weil ich kann mir vorstellen, dass Dallas nach diesen beiden Auswärtssiegen jetzt sehr, sehr viel Selbstvertrauen ins Spiel gehen wird. Und er selbst auch.
Dann haben wir noch Vancouver gegen Nashville. 3-1 steht's da für die Vancouver Canucks. Da haben jetzt auch in Spiel 3 und 4, ja, so die Topspieler auch der Hauptrunde oder der Regular Season übernommen. Natürlich Brock Besser mit diesem Hattrick in Spiel 4 und dieser Comeback-Sieg der der Vancouver Canucks, und davor ja auch schon in Spiel 3, knapper Sieg 2-1. Da auch schon Besser mit dem Tor und auch JT Miller, der ein Tor geschossen hat. Special Teams da auf jeden Fall ein Thema, und Torwartposition bei den Vancouver Canucks, die jetzt mittlerweile bei Seelofs und damit beim dritten Torwart angekommen sind. Ja, als die Smith für Demko übernommen hat, weil der verletzt ist, Week to Week, was sich auch nicht so geil anhört, hieß dann auch schon, ja, die Smith ist auch injury prone, verletzungsanfällig, fällt dann tatsächlich aus, aber Seelofs mit dem Sieg, die Vancouver Canucks mit dem Sieg bei seinem ersten Spiel, und jetzt die Führung 3-1 in der Serie, und was ist noch auffällig, die Effizienz der Vancouver Canucks. In Spiel 3 12 Schüsse aufs Tor und 2 Tore. In Spiel 4 machen sie halt auch 21 Schüssen, auch 4 Tore. Und Nashville hatte da wieder mehr Schüsse und mehr Aktionen in Richtung Tor. Aber Vancouver gewinnt die Spiele.
Ja, weil nämlich der entscheidende Schuss gar nicht in der Statistik auftaucht, nämlich von Colton Sissons. Es steht 3-2 für Nashville. Colton Sissons kann ins leere Tor schießen zum 4-2, trifft aber den Pfosten. Ich meine, das war jetzt nicht so eine krasse Aktion wie damals Patrick Stefan, diese ganz legendäre Szene. Ja. Aber es war so ähnlich, weil klar, er ist behindert worden dabei noch, oder zumindest angegangen worden. Ich sage nicht, dass er ein Foul war, aber er ist jetzt nicht frei alleine aufs leere Tor zugelaufen. Du warst
das
nicht.
Kurz mal, Patrick Stefan, wenn er da das leere Tor trifft, draften die Blackhawks nicht Patrick Kane.
Ja, stimmt.
Das
stimmt,
ist die Geschichte dazu.
Ja, genau. Verrückt. Aber jetzt auf jeden Fall, Sissons muss halt das 4-2 machen. Macht's nicht. Der Puck geht an den Pfosten vom leeren Tor, und mehr oder weniger im Gegenzug macht Vancouver noch den Ausgleich. Und macht er das Tor, steht's in der Serie 2-2, und ich glaube, in Vancouver geht den Leuten so ein bisschen die Angst, weil sie sich denken, oh, jetzt mit unserem dritten Torwart, boah, ich weiß es nicht, aber so führen sie auf einmal 3-1 und denken sich, hey, wir haben sogar den dritten Torwart drin, geht drin, reicht trotzdem. Also es ist ja manchmal verrückt, was so ein paar Zentimeter von einem Schuss so ausmachen.
Ja. Wobei ich halt auch sage, also haben wir vor den Playoffs schon drüber gesprochen, die Oilers haben jetzt gar nicht so den schlechten Spielplan, ne? Wenn die gut reinkommen. Also ich sehe die Oilers da gegen die Canucks, wenn sich die beiden durchsetzen würden, sehe ich die Oilers schon klar vorne aktuell.
Ja, also gerade bei der Torwartproblematik, jetzt heißt natürlich, dass Thatcher Demko theoretisch in der zweiten Runde wieder da wäre, aber wenn nicht, weiß ich nicht, wie ein zweiter oder dritter Torwart gegen dieses Oilers Powerplay irgendwie bestehen soll. Ja. Noch was zu Vancouver. Ein bisschen verrückt. Du bist vorne mit 3-1 und Elias Pettersson, Quinn Hughes, Makeyev, Roenick und Garland haben zusammen genau 0 Tore.
Ja.
Das ist schon krass, oder?
Ist es. Auf jeden Fall.
Aber dafür Lindholm, ne? Also kurz vor der Deadline verpflichtet, jetzt das Siegtor geschossen, also in der Verlängerung. Ganz guter Zugang. Trotzdem muss man sagen, Vancouver schießt nicht so viele Tore insgesamt, ne? Das sind jetzt, warte mal ganz kurz, 4, 8, 19, 11 Tore, und damit führst du 3-1. Das ist schon sehr gut aufgeteilt, die Tore.
Andererseits bei vielen dann irgendwie doch nochmal das Potenzial zu explodieren und dann doch Ja, das zu zeigen, was man eigentlich von ihnen gewohnt ist. Also Patterson, kein Tor zum Beispiel. Ja, Quinn Hughes hat, ja, hat halt 4 Assists. Also der spielt, finde ich, in Überzahl schon eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle, ne? Weil er halt die Dinger entweder verteilt oder halt dann
jetzt auch extrem, bei 6 gegen 5, genau, ne, wie und, er da den Puck drin hält und genau, sowas, ne, klar.
Und extrem, hätte
ich auch schon verloren gehen können, wenn er nicht so stark wäre.
Ja, und extrem gut dann aber auch die Schüsse aufs Tor einfach bringt. Und ob das dann abgefälscht ist, das Ding, oder ob direkt reingeht, ist dann auch wurscht. Also ob er dann das Tor macht oder ein anderer dann irgendwie die Schläge reinhält, egal. Ja.
Was halten wir denn für Nashville eigentlich? Das ist irgendwie so ein Team, über das reden wir nie, ne? Obwohl die auch irgendwie ganz interessant sind, finde ich. So ein Philipp Forsberg, super Entwicklung genommen. Ne? Dann natürlich Roman Josi ist ein absoluter Star. Nyquist hat jetzt zumindest mal ein Tor gemacht. Ja.
Ja,
trotzdem, aber dann, eine Mannschaft, die sehe ich zu selten. Die ist natürlich auch selten im Fokus, auch so bei den nordamerikanischen Medien, denen ich so folge. Ja, es ist schwierig, ne? Komische Mannschaft.
Ja, ich fand die zu der Zeit, als er dann auch im Stanley Cup Finale waren gegen die Pittsburgh Penguins, fand ich die schon auch interessant. Die haben eine Zeit lang einfach extrem viel über absolute Top-Verteidiger, ne, gemacht. Musste dann teilweise,
ja, so viel, dass sie ständig welche abgegeben,
genau,
haben.
Genau, ne? Dann musste ständig Top-Verteidiger traden. Und ich finde trotzdem, also klar, Forsberg, großer Name, geiler Spieler, geiler Bart auch. Ne? Du hast einen O'Reilly, der halt einfach, ja, mittlerweile über dem Zenit ist. Ich war ja, zu seiner besten so, ne? Zeit ein Riesenfan von ihm, natürlich auch mit seiner Spielweise, auch eben both hands of the ice. Aber ja, für mich ist es nicht so wirklich greifbar. Und auch irgendwie diesen Hype, den sie da mit Smashville und irgendwie hier Country und sonst was irgendwie und Catfish, der reißt mich nicht so mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß es aber auch nicht, warum.
Und ist auch eine Mannschaft, also jetzt nicht so schlimm wie bei Washington, aber ist auch irgendwie so eine Mannschaft, die seit Jahren noch so in die Playoffs reinrutscht, aber wo du nie denkst, ja, die werden da sonderlich lange Playoffs erleben. Ne? Vielleicht wäre da auch mal ein richtiger Umbruch notwendig. Also wenn wir jetzt auch die aktuelle Serie angucken, bei 5 gegen 5 sind sie schon deutlich unterlegen. Also es ist jetzt keine fancy Mannschaft, wo du sagst, oh, ich schalte heute mal ein, weil Nashville spielt.
Ja, das stimmt. Soweit der Blick auf die NHL Playoffs. Geht natürlich weiter und jeden Tag in den 10 Minuten Eishockey erfahrt ihr, was in der Nacht davor passiert ist. Und ihr kriegt da nicht nur die Ergebnisse und die Torschützen, sondern ihr kriegt auch natürlich immer eine Einordnung von Bernd oder von mir zu den jeweiligen Serien. Und ja, dann blicken wir natürlich schon wieder in Richtung Weltmeisterschaft. Heute wird der Kader der Phase 4 veröffentlicht um 16 Uhr. Mal schauen, wie viele Eisbären-Spieler da mit dabei sind. Lukas Kelble vielleicht auch von den Fishtown Penguins. Ja, und wer dann vor der Weltmeisterschaft noch gehen muss, das sind sehr, sehr schwierige Entscheidungen, die der Bundestrainer Harold Kreis treffen muss vor den letzten beiden Testspielen. Bernd, erstmal Dankeschön.
Ich danke dir.
Und wenn ihr diesen Mann natürlich während der Weltmeisterschaft noch viel, viel öfter hören wollt, dann startnext.com/WM2024. Da könnt ihr unseren WM-Podcast, unseren umfangreichen, weiter supporten. Danke dafür und ja, eine schöne Eishockey-Woche. Ciao, ciao.
Tschö.